Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Triggerwarnung. Diese Folge enthält Berichte von Einsamkeit und persönlichen Lebenskrisen, wie zum Beispiel Krankheit oder der Tod eines nahestehenden Menschen. Bitte höre dir diese Folge nur an, wenn es dir damit gut geht. Wenn du oder eine andere Person aus deinem Umfeld einsam bist und Hilfe benötigst, kannst du dich in unserer Übersicht zu regionalen Hilfsangeboten bei Einsamkeit informieren. Den Link dazu findest du in unseren Shownotes.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Bereits am Intro ist zu hören, dass diese Folge eine etwas andere ist. Heute sitzt meine Co-Gastgeberin Katrin Posch vom Gesundheitsamt Rosenheim neben mir. Wir werden gemeinsam mit einem Gast über das Schwerpunktthema des Gesundheitsamtes sprechen, über Einsamkeit. Katrin, sei so nett und stell dich und das Projekt doch kurz vor.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Gruß Gott an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Katrin Posch. Ich bin die Geschäftsstellenleitung der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Rosenheim. Ja, und wie Hagen schon angedeutet hat, in dieser besonderen Kooperation zwischen dem staatlichen Gesundheitsamt Rosenheim, der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Rosenheim und Hallo Welt hier Rosenheim, habe ich in dieser kleinen Podcast-Serie die wirklich große Freude, mit dir zusammen, lieber Hagen, als Co-Gastgeberin spannende Gäste und Gästinnen zu diesem wichtigen Thema zu interviewen. Vor dem Hintergrund der bayernweiten Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, Licht an, damit Einsamkeit nicht krank macht, möchten wir gemeinsam auf das Thema von Einsamkeit aufmerksam machen, über gesundheitliche Folgen von Einsamkeit aufklären und auch Lösungswege aus der Einsamkeit aufzeigen. In dieser Podcast-Serie sollen Menschen aus der Region Rosenheim und im Chiemgau zu Wort kommen, die in den verschiedensten Lebenssituationen mit Auswirkungen von Einsamkeit vielleicht schon zu kämpfen hatten oder haben und die für sich auch persönliche Wege aus der Einsamkeit gefunden haben. Aber ja, vielleicht möchtest du dich auch nochmal näher vorstellen, lieber Hagen.
Ja, natürlich sehr gerne für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Hagen Dessau und ich bin mittlerweile seit einigen Jahren Gastgeber vom Regionalpodcast Hallo Welt hier Rosenheim, in dem interessante Menschen aus dem Rosenheimer Land und dem Chiemgau ihre spannenden Geschichten erzählen.
In dieser Folge sprechen wir mit Bea. Bea ist Mutter von zwei Kindern, ein Kind an der Hand und einem Sternenkind. Sie wird uns heute über ihre Erfahrungen und ihren Umgang mit Einsamkeit rund um das Thema Mutterschaft und Elternschaft berichten.
Hallo, mein Name ist Bea, ich bin 45 Jahre und ich komme aus Holzkirchen. Und ich bin eine Sternenkind-Mama.
Für die, die vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können, kannst du noch kurz erklären, was das bedeutet?
Das ist, wenn das Baby im Mutterleib verstirbt vor der Geburt. Das nennt man dann sozusagen auch eine stille Geburt. Und uns ist dieses Schicksal vor circa 3,5 Jahren ereilt. Und es war in der 37. Schwangerschaftswoche ganz plötzlich, also kurz vor der Geburt eigentlich.
Und damit hat sich für dich und auch für deine Familie eine Einsamkeit eingestellt.
Ja, genau. Also die Einsamkeit war, man hat natürlich nicht damit gerechnet. Am Boden unter den Füßen zieht es einen weg. Man fühlt sich kraftlos, man fühlt sich so ein bisschen wie in Trance. Man lebt und schwebt so ein bisschen aneinander vorbei und vermisst natürlich das Neugeborene, was ja in dem Fall nicht da ist. Und man will aber ja doch für die Familie da sein, weil wir haben ja auch noch ein gesundes und lebendes Kind.
Genau, und da würde ich gerne anfangen, also dass wir es chronologisch machen, denn du hast auch eine andere Einsamkeit erlebt mit der Geburt eures ersten Kindes.
Richtig, genau. Unser erstes Kind ist im August 2014 auf die Welt gekommen, also mittlerweile jetzt 9 Jahre. Und da war dann natürlich eine ganz andere Einsamkeit. Ich bin hierher gezogen nach Holzkirchen, also ich bin eine wilde Mischung. Ich bin ursprünglich in Polen geboren, bin dann mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Meine Wurzeln sind in Augsburg, also in Augsburg bin ich dann aufgewachsen auf dem Land und bin dann wegen der Liebe nach München gekommen. und sind dann eben von München nach Fürstenfeldbruck gezogen. Da ist dann unser Sohn auf die Welt gekommen. Und da war natürlich die Einsamkeit. Mein Mann war viel geschäftlich unterwegs. Das Netzwerk war, ja, wir hatten schon ein paar Freunde, aber so richtig festes Netzwerk war nicht da. Meine Mama hat keinen Führerschein, also war auch auf die Hilfsmittel, Bus, Bahn, sonstiges angewiesen. Und somit war das alles ein bisschen schwer. Und dann natürlich das Thema Einsamkeit sehr groß. Man hat sich schon viel einsam gefühlt, auch überfordert in manchen Situationen.
Aber bei Geburten, also wenn ich den Fernseher anmache, wenn ich Zeitung aufschlage, wenn ich mir Social Media angucke, das ist doch alles unglaublich geil und großartig, was man mit einem kleinen Kind alles machen kann.
Ja, das stimmt schon. Aber wenn man doch alleine ist, man zwar viel telefoniert und schleicht sich halt dann schon manchmal so, ja, so Gedanke, ein Mensch, hab dich nicht so. Die Mama hat das ja auch schon geschafft, die Großeltern haben das geschafft, Freunde, von denen man gehört hat oder mittlerweile auch hört, die auch Kinder haben, die gleich alt sind oder 2, 3 Kinder haben. Mensch, stell dich doch nicht so an. Da hat man schon so eine Vorgabe, das muss jetzt einfach so sein, dass man das Kind großzieht, der Mann ist arbeiten. In dem Fall war er ja auch ein bisschen unterwegs in Deutschland. Einkäufe hochschleppen ins 2. Stock ohne Aufzug mit Kind, mit Maxikosi, das war schon, da kann man schon ziemlich an seine Grenzen. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass das von Social Media so ein bisschen auch mit vorgelebt wird. Die Mutter oder die Frau, die soll alles können, alles machen. Aber man hat sich schon sehr vernachlässigt und einsam gefühlt, auf alle Fälle.
Das heißt, wie sah denn deine erste Zeit mit deinem großen Kind aus?
Die Zeit, die sah eigentlich diese typische Morgenroutine, aufstehen, Kaffee machen, wickeln, dann einkaufen, dann an Spielplatz oder wie auch immer zum Schwimmbad gehen, ein bisschen sich vielleicht mit der einen oder der anderen Freundin treffen, die gerade Zeit hat und ja, und dann halt wieder nach Hause, Mittagsschlaf, Essen, also diese typische Routine, die viele Mütter kennen.
Und das hast du dann für wie lange gemacht? Also waren das die ersten Wochen oder wie lange, also das, was du jetzt beschrieben hast, wie lange war das dein Alltag?
Mein Alltag war genau knapp, also fast ein Jahr. Und dann sind wir weggezogen, sind wir dann nach Holzkirchen. Da habe ich dann einen neuen Job gefunden und da habe ich dann auch wieder angefangen zu arbeiten.
Und dann, also Mutter und Arbeitstätige. Nochmal ganz kurz bei diesem Gedanken der Einsamkeit vorher. Also, wann hast du denn für dich gemerkt, dass du einsam bist? Ja. Weil du ja eben gesagt hast, naja, so, man kriegt so eigentlich mit, das muss funktionieren. Die anderen machen das doch auch alle. Und wann ist dieser Punkt, dass man sagt, nee, Moment mal, hier läuft gerade was völlig schief?
Ja, tatsächlich. Also es schleichen sich dann so Gedanken ein, man durch diese Überforderung, die man dann auch hat. Und vielleicht liegt es auch an der Gesellschaft, weil es so schon immer so war. Oder weil ich es auch so vorgelebt bekommen habe. Wir sind von Polen nach Deutschland gekommen. Meine Mama, sobald die gut Deutsch sprechen konnte, hat die angefangen zu arbeiten. Und zwar Vollzeit. Mein Papa auch. Und somit war das gang und gäbe, dass man arbeitet, dass man die Kinder großzieht, dass man den Haushalt schmeißt. Und da jetzt so im Nachhinein hat sie schon öfters auch mal erzählt, meine Mama, dass sie das total schade und traurig fand, dass sie immer das Gefühl hatte, sie hat uns so ein bisschen allein gelassen. Und vielleicht ist es so von meiner Erziehung, von dem, was ich so mitbekommen habe, als ich klein war, von meinen Eltern, dass das eigentlich normal ist, dass man so funktionieren muss. Und irgendwann habe ich dann schon gemerkt, klar, man hat auch Freunde, die dann auch sagen, du, wenn mal was ist, ruf mich an, ich nehme dir mal den Kleinen ab. Aber man hat dann schon irgendwie ein schlechtes Gewissen oder schleicht sich so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl ein, so naja, jetzt habe ich meinen Sohn einfach mal abgegeben, damit ich was für mich tun kann. Sei es nur zum Friseur zu gehen oder in die Sauna oder sonst irgendwie. Also man fühlt sich da schon, oder ich habe mich sehr, manchmal sehr schlecht gefühlt.
Das ist jetzt ja eine Beschreibung der Symptome, was bestimmt auch wichtig ist, dass man das so reflektiert. Aber wann war der Punkt, dass du es auch für dich formulieren konntest? Was ich hier mache, ist völlig in Ordnung, dass ich eben auch mal an mich denke.
Ja.
Gab es so ein, kann ja sein, dass es so ein Aha-Erlebnis gab?
Ja, also so ein richtiges Aha-Erlebnis gab es eigentlich nicht. Aber man hat halt schon mitgekriegt, dass andere Freundinnen, die halt dann auch zeitgleich Kinder gekriegt haben, sich einfach die Zeit nehmen. Und ich dann auch irgendwann an meine Grenzen gekommen bin und gesagt habe, so nee, jetzt bin ich mal dran. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, so jetzt möchte ich auch mal was für mich tun, weil das funktioniert halt irgendwann nicht mehr.
Es gibt ja auch diesen Satz, geht's der Mutter gut, geht's dem Kind gut.
Ja, stimmt.
Du hast erzählt, dass du weit rumgekommen bist und auch eben, ihr seid erst nach Fürstenfeldbruck gezogen kurz vor der Geburt. Inwieweit hat das eine Rolle gespielt? Meinst du, deine Situation wäre eine andere gewesen, wenn du vor Ort ein soziales Netz gehabt hättest?
Also der Hauptgrund war schon, dass wir in den Münchner Süden gezogen sind, weil da irgendwie ein größeres Netzwerk haben, das auf alle Fälle. Aber ich glaube schon auch, dass man, wenn man ein größeres Netzwerk hat, sich auch mehr anstecken lässt. Also dann, dass da auch nicht so diese Einsamkeit sich einspielt, weil man ja doch irgendwie mehr Freunde hat. Auch wenn man dann merkt, die Freunde gehen jetzt mehr in die Disco. Du kannst jetzt aber nicht in die Disco gehen, weil du hast da ja noch so einen kleinen Wurm rumliegen. Aber ja, ich glaube schon, es hätte vielleicht einiges verändert.
Du hast eben gesagt, du hast dann auch an dich mal gedacht und hast mal Dinge für dich getan. War das für dich der Weg, wenn man so will, aus der Einsamkeit? Also weil du gemerkt hast, dass das gut funktioniert?
Ja, tatsächlich. Also ich habe dann wirklich versucht, etwas egoistischer zu sein und dann auch mal Hilfe von Freundinnen anzunehmen, die mir schon mal gesagt haben, du, Bea, wenn du mal Hilfe brauchst, du willst mal in die Sauna, du willst mal zum Friseur, sonstiges. Ich nehme dir gern mal den Kleinen ab, gerade wenn mein Mann nicht da war unter der Woche. Und am Wochenende natürlich, klar, wenn der Papa da war, dann habe ich mir da schon mehr Freizeit gegönnt, auch da mal eine Auszeit zu bekommen. Aber tatsächlich ist es wirklich so, also ich bin dann einfach an diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt einfach egoistisch sein. Ich muss jetzt wirklich für mich was tun, damit ich nicht noch mehr einsamer werde.
Das heißt, du hast das Gefühl, dass diese vermeintliche soziale Erwartung, so ein Mutterbild vielleicht erfüllen zu wollen oder zu sollen, dass das auch mit der Grund für die empfundene Einsamkeit war?
Ja, ich glaube schon auch. Also es wird ja, wie ich schon erwähnt habe, auch durch die Social Media relativ ist das Ganze präsent, was eine Mutter alles zu tun haben muss. Und natürlich dann auch trotz Kinder sich die Zeit nimmt. Aber und manchmal dachte ich mir, das gibt's ja gar nicht. Ich habe ja nur ein Kind und ich wohne nur im zweiten Stock. Wie machen das manche andere, die 3, 4, 5 Kinder haben, die noch nebenzu arbeiten? Wie soll das funktionieren? Ja, also da macht man sich dann schon Gedanken. Und was die schaffen, muss ich ja auch irgendwie schaffen mit einem Kind.
Und du warst ja Erstlingsmama. Also
ja.
Ich denke, man muss wahrscheinlich auch in so eine Aufgabe erstmal hineinwachsen.
Genau,
und selber ja für sich herausfinden, wie mache ich das denn überhaupt mit so einem Kind? Und
genau.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch das ein oder andere in der Partnerschaft mit deinem Mann natürlich auch ja verändert oder bewegt hat.
Ja, natürlich. Ja. Viele, viele Erstlingsmama kennen das. So, man war ja immer zu zweit und auf einmal ist jemand da, auf den man aufpassen muss. Und gerade beim ersten Kind hat man ja doch so ein bisschen, ist man noch ein bisschen vorsichtig und hat Angst. Und im Freundeskreis ging es gerade so los, dass da auch der ein oder der andere Nachwuchs bekommen hat. Und da hat man dann schon gemerkt, man hat nicht mehr so viel von den Leuten gesehen und gehört, weil die sich halt auch um die Familie gekümmert haben. Und das ist dann tatsächlich so. Genau.
Es gibt ja so für sage jetzt mal Mütter, aber natürlich auch für Väter mit sehr kleinen Kindern, so Angebote, was weiß ich, PKIP, Babyschwimmen und so. War das eine Option als Ausweg aus der Einsamkeit?
Ja, definitiv. Also man hat ja auch im Geburtsvorbereitungskurs hat man ja auch so, man lernt sich schon ein bisschen kennen mit anderen Muttis und da versucht man dann schon so ein bisschen Kontakte zu knüpfen und auch die Kontakte weiter zu behalten, sich auch gegenseitig zu unterstützen. Und tatsächlich gab es da zwei Mamas, die sehr, sehr aktiv waren, gerade was das Babyschwimmen oder die Babymassage zu tun hatte. Und da habe ich dann auch gesagt, gut, dann mache ich das einfach mit, dann bin ich nicht allein und kann noch ein bisschen ratschen. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen wageln und einen Kaffee trinken. Und das hat dann ganz gut funktioniert.
Aber tauscht man sich dann auch aus oder bleibt man in seinem Einsamkeitsempfinden dann doch alleine? Also traut man sich, das mit Menschen, die man vielleicht nicht so gut kennt, zu teilen?
Tatsächlich, man überlegt zweimal, spricht man es an, spricht man es nicht an. In dem Fall hatte ich wirklich Glück. Ich hatte zwei tolle Mamas an meiner Seite, die auch Erstlingsmama waren, also das erste Kind unterwegs war. Und mit denen habe ich mich sehr gut verstanden und die hatten ähnliche Probleme. Also da war es dann auch so, dass von der einen Freundin, die Eltern aus Berlin kamen, sie hier zwar auch ein Netzwerk an Freunde hatten, die aber in der Stadt München gewohnt haben und sie eben in Fürstenfeldbruck auch ums Eck. Und somit waren wir zu zweit einsam. Also da gab es dann schon auch, ihr Mann war auch viel unterwegs und da hat man sich dann auch mal ausgetauscht. Tatsächlich, ja. Und da waren die Gespräche immer die gleichen. Man fühlt sich überfordert, man fühlt sich nicht so belastbar. Andere sagen auch, Mensch, komm, du schaffst es auch. Wenn man dann mal eine kurze Pause hat und mal ein bisschen Vitamin D tanken konnte oder einen Kaffee trinken konnte und man so die Geräusche gehört hat auf dem Balkon, dass dann auch andere Kinder weinen oder man gerade mitgekriegt hat, dass jemand telefoniert auf der Straße, dann hat man sich schon auch so Gedanken gemacht, naja, schau, die nehmen sich ja auch gerade die Zeit.
Bevor dein Großer geboren wurde, war das auch schon so deine Erwartung, dass diese erste Zeit sehr herausfordernd und vielleicht auch einsam werden kann? Oder hat dich das vielleicht auch eher überrascht dann?
Also herausfordernd, klar, weil man weiß ja immer nicht, hat man vielleicht ein Kind, was etwas unruhig schläft, was vielleicht viel weint, viele Wehwehchen hat, oder hat man halt ein Kind, was viel schläft, hat man mehr Zeit für sich. Das weiß man ja alles vorher nicht. Und herausfordernd auf alle Fälle, überrascht eigentlich nicht, weil man weiß ja, es wird alles anders. Man hat ja auch viel gelesen. Aber tatsächlich man ist dann schon so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil man dann auf einmal so ab einem gewissen Monat total überfordert ist, weil man auf einmal sagt, boah, also ich hätte es mir eigentlich doch anders vorgestellt.
Konntest du mit deinem Mann darüber reden?
Ja, tatsächlich. Also wir haben auch viel geredet, viel telefoniert, auch abends immer, auch viel Videotelefonie gemacht. Und er konnte es schon auch immer sehr nachvollziehen. Also dann auch gemerkt, wenn ich dann mal weg war, übers Wochenende mit meinen Mädels irgendwo, dass er dann schon gemerkt hat, so hoch, also man merkt schon, so ein Wochenende allein mit Kind, was man da wuppen muss, wenn man jetzt nicht die Mama gerade noch an der Seite hat oder vielleicht noch Bruder oder Schwester, die einem ein bisschen helfen, dass man dann schon an seine Grenzen kommt.
Und wie hat der das bewerkstelligt dann?
Mein Mann war ganz schlau, der hat dann sich ins Auto gesetzt mit meinem Sohn und ist zu meiner Schwiegermutter gefahren.
Trick 17.
Ja, genau.
Du hast vorhin sehr positiv dann darüber gesprochen, dass du wieder angefangen hast zu arbeiten. War das auch so ein Punkt, wo dann die mütterliche Einsamkeit weg war?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte es als Herausforderung gesehen und mir gedacht, so diese mütterliche Einsamkeit, ich kann mich wieder fokussieren auf die Arbeit. Muss auch ehrlich zugeben, am Anfang hatte man dann doch auf einmal ein schlechtes Gewissen, weil man gibt ja dann sein Kind in die Kita ab, das erste Jahr. alles muss ja irgendwie funktionieren. Man muss ja auf die Arbeit fahren. Was ist, wenn das Kind krank ist? Dann muss ich ja nach Hause, wenn dann mein Mann gerade unterwegs war. Und war auf alle Fälle schon so, dass man da so ein bisschen geflüchtet ist.
Und wann hat sich dieses Gefühl der Flucht dann gelegt?
Nachdem man dann eigentlich relativ schnell gemerkt hat, es funktioniert doch. Dass man halt kein schlechtes Gewissen haben muss, dass man arbeiten gehen kann, dass man auch mal sich einen Puffer aufbaut und sagt, okay, ich habe jetzt eine Stunde früher aus, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken oder ich gehe jetzt einfach mal shoppen oder ich gehe jetzt ganz spontan zum Friseur oder whatever. Genau.
Und in dieses Eingrooven ist dann die zweite Schwangerschaft gekommen.
Genau, also ein bisschen später.
Also es hat dann schon familiär alles soweit funktioniert, ihr hattet euren Rhythmus. Genau, dann hast du ja schon in der Einleitung angekündigt, dass du dann nochmal schwanger geworden bist und das ist dann eben nicht so gut gelaufen. Ich finde es immer schwierig, als Mann über so etwas zu sprechen, ja, weil man ja immer nur Beobachter ist. Ja. Gab es Situationen schon während der Schwangerschaft, wo man sich mit solchen Gedanken anfreundet, mir könnte so etwas widerfahren?
Tatsächlich ja. Also man macht sich ja immer um Gott, um die Welt Gedanken. Man hat ja dann auch so diesen Nestbautrieb und versucht, alles so irgendwie zu koordinieren. Und man kriegt dann auch man macht sich ja schon Gedanken und man versucht alles zu koordinieren und klar rechnet man damit, weil ich war ja auch schon über 40 mit dem zweiten Kind und Risikoschwangerschaft, bla bla bla. Und da war das auf alle Fälle gedanklich immer, hoffentlich geht alles gut, hoffentlich passiert nichts. Man hat ja auch schon sowas von immer mal gehört, dass sowas gibt oder dass sowas passieren kann. Aber so richtig ran lässt man es eigentlich dann nicht, weil man ja immer positiv gestimmt ist und man immer sagt, ja, es wird schon alles gut gehen. Wie meine Mama immer gesagt hat, es wird schon alles schief gehen. Und so ist man dann auch an die Sache rangegangen. Alles die Zeit genossen, großer Bruder zu werden, nochmal Mama zu werden, sich zu vergrößern. Und vom ersten war auf alle Fälle der größte Wunsch, großer Bruder zu werden. Und den konnten wir ihm halt erfüllen. Bis dato.
Du hast dann eben schon gesagt, dass man so leer ist. Ich glaube, man spricht über ganz viele Ebenen von Einsamkeit. Wo ist die, wenn man so will, die erste Einsamkeit, wo du das Gefühl hast, im Augenblick kann mir eigentlich niemand helfen?
Tatsächlich nachdem das Schicksal uns ereilt hat, war es wirklich so, man ist ja eigentlich gewöhnt durch das erste Kind. Ich muss jetzt aufstehen, ich muss jetzt stillen, ich muss jetzt Windel wechseln, vielleicht schreit er, vielleicht nicht, vielleicht schläft er durch, ich gucke jetzt nochmal. Und das fiel ja eigentlich alles weg. Also quasi, du ziehst den Boden unter die Füßen weg, du verstehst alles nicht mehr und bist sehr durcheinander, weil du ja die ganze Zeit denkst, so ein bisschen wie im Rauschzustand, das träume ich gerade nur, das ist eigentlich alles gar nicht real, das ist... Dich schüttelt gleich jemand und du wachst auf und dann ist alles gut. Es ist nur ein böser Traum. Aber tatsächlich war es halt dann doch nicht so. Und man fühlt sich dann allein und einsam, weil man hatte ja eigentlich noch ein Baby im Bauch und das war jetzt nicht mehr da.
Ich kann mir vorstellen, dass der Moment, wo du und ihr als Familie das vielleicht angefangen habt zu realisieren oder ja, als es euch vielleicht auch von ärztlicher Seite dann irgendwie mitgeteilt wurde, dass das wahrscheinlich erstmal eine Riesenerschütterung war. Und würdest du sagen, dass diese Akutsituation, die sich dann daraus angeschlossen hat, da schon mit Einsamkeit verbunden war? Oder ist die Einsamkeit dann erst in diesem besonderen, dann stillen Wochenbett erst gewachsen?
Genau, also Am Anfang funktioniert man ja eigentlich nur, weil du musst ja dann deine stille Geburt wirst du ja haben und du versuchst deine ganze Kraft und dein ganzes den Fokus eben darauf zu setzen. Und tatsächlich ist es so, wie du beschrieben hast, dass das eigentlich erst danach kommt. Man fährt nach Hause und man fährt halt mit leeren Maxikosi nach Hause. Man ist zu Hause, man hat ja schon alles hergerichtet. Es ist nichts da, wo du was reinlegen kannst oder was du anziehen kannst. Und die Stille dann auch, die Traurigkeit, der Schock, um das Ganze zu verarbeiten. Genau, das ist schon...
Und nichtsdestotrotz hattest du ja trotzdem rein körperlich gesehen auch ja diese große Beanspruchung einer Geburt hinter dir, was ja allein das schon eine wahnsinnige Belastung oder Herausforderung ist. Plus dann ja die psychischen Komponenten, wie du gesagt hast, alleine nach Hause fahren zu müssen und dein Kind hinter dir lassen zu müssen ein Stück weit. Wie seid ihr denn dann als diese neue Familie mit eigentlich zwei Kindern und dann doch halt nur einem lebenden Kind, wie seid ihr da zu Hause angekommen?
Wir hatten Gott sei Dank gute Freunde, die uns gleich die Kontaktdaten von Sternkind übermittelt haben. Und da wurden wir auch sofort gehört sozusagen und haben sofort Kontakt aufgenommen und dafür sind wir auch bis heute sehr dankbar, dass wir sofort Hilfe bekommen haben. Und am Anfang versteht man halt alles noch nicht, weil das so frisch ist. Aber man ist wirklich dankbar, wenn jemand da ist, der einen unterstützt und auch Hilfestellung geben kann, was passieren wird, wie ungefähr was abläuft, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, auch einer Therapie, und ungefähr so, was halt dann auch erklärt wird, was das Gehirn so mit einem macht, dass es da so ein bisschen rumspinnt und tatsächlich dann auch natürlich Depressionen ein großes Thema waren oder immer noch sind, weil mittlerweile sie immer weniger werden. Und ich nenne sie immer sehr liebevoll meine kleinen Dämonen, wenn die dann immer da waren, was das halt mit einem so gemacht hat. Da wurde man halt dann dadurch, Gott sei Dank, ein bisschen darauf vorbereitet, weil das weiß man ja nicht vorher, was da so alles passiert. Genau.
Denn das ist ja wahrscheinlich auch so eine weitere Ebene von Einsamkeit. Als Familie, also erstmal jeder von euch dreien muss mit dieser Situation umgehen lernen. Und dann müsst ihr ja auch wieder miteinander umgehen. Wie war das?
Ja, das war tatsächlich sehr schwierig. Also für den Großen, der hat da wirklich zu kämpfen gehabt, weil es war ja sein Wunsch und auf einmal ist sein Wunsch wie eine Seifenblase zerplatzt. Natürlich auch für uns Eltern auch schrecklich, um Gottes Willen. Und das hat aber trotzdem jeder versucht, so die Einsamkeit zu nutzen. Trotzdem gab es Situationen, also bestes Beispiel, man fährt in Urlaub und eigentlich will man gar nicht in Urlaub fahren. Also mir ging es so, ich wollte einfach nur zu Hause im Bett liegen, heulen, Fernseh schauen, vielleicht was lesen oder nur schlafen. Aber man merkte ja, das geht nicht. Wir sind ja eine Familie. Ich habe ja noch meinen Mann und ich habe ja noch unseren Sohn, wo wir dann einfach sagen, nee, oder ich gesagt habe, so, nee, das geht jetzt nicht. Und wenn natürlich dann der Sohn dasteht und sagt, Mama, du hast mir aber versprochen, dass wir noch mit dem Fahrrad noch an die Eisdiele fahren, dann rafft man sich halt auf und man macht's, weil man es halt machen muss und man merkt auch danach, es war gut und es tut einem gut. Eigentlich will man es aber gar nicht. Man will einfach nur seine Ruhe haben, aber es ist so ein bisschen auch wie so ein Teufelskreis. Eigentlich muss man es machen, weil man weiß, es geht danach einem besser oder der Familie besser, aber einerseits will man es gar nicht, weil man so traurig ist, so kraftlos, so ja, lustlos.
Als euer zweites Kind dann verstorben ist, wie hat denn da das erweiterte soziale Umfeld, also so Freunde, Bekannte, mit denen man jetzt nicht sehr eng ist, aber die vielleicht von deiner Schwangerschaft gewusst haben, wie haben diese Personen reagiert und hatten die vielleicht auch einen Einfluss darauf, dass du dich einsam dann als Mutter sozusagen in dieser besonderen Situation der Elternschaft gefühlt hast?
Ja, also es gab Freunde, Von denen hat man sich gelöst, weil man gemerkt hat, die tun ihm einen vielleicht gar nicht gut, weil da auch so ein, zwei Sätze kommen oder gekommen sind, nach 3 Monaten, ja, jetzt muss er dann schon mal wieder gut sein und hab dich nicht so. Und alles, was, wo ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut, habe ich dann hinter mir gelassen. Teilweise war die Erwartungshaltung von mir sehr hoch. Manche wussten gar nicht, damit umzugehen und haben sich gar nicht getraut, überhaupt irgendwas zu schreiben. Manche musste man so ein bisschen, also eine sehr gute Freundin von mir hat dann auch zu manchen Freunden gesagt, du, lass mal ein bisschen Sache, Gras über die Sache wachsen, die braucht jetzt mal Zeit oder die brauchen Zeit für sich. Teilweise war man froh, dass man in Ruhe gelassen worden ist, aber teilweise war man total enttäuscht, weil von manchen hat man es erhofft und von manchen hat man es halt nicht erhofft. Und da war dann auf einmal die Konstellation und die Mischung ganz, ganz anders. Also man hat da wirklich sehr aussortiert und hat mittlerweile nur noch einen kleinen Freundeskreis, aber einen sehr guten, engen Freundeskreis zu früher. Es gab Freunde aus Augsburg, da wo ich herkomme, da hat man so ein bisschen so den Faden verloren am Anfang von der ersten Schwangerschaft, weil das Netzwerk ja doch ein bisschen weiter weg war. Und da war es zum Beispiel so, die waren sofort da. Die haben das mitbekommen, die waren sofort da. Mit denen hat man viel telefoniert. Und wenn, oder auch nur mal einen Text geschrieben. Eine hat nur Blumen geschickt, ist gar nichts. Und von manch anderen hat man eigentlich doch erhofft, naja, vielleicht ruft die mal an oder die schreibt mal, aber da kam halt dann gar nichts.
Jetzt möchte ich aus der Position einer Person sprechen, die das im Freundeskreis mitbekommen hat. Mhm. Mir war es völlig unklar, wie ich reagieren soll. Also eine gute Freundin, befreundete Familie. Irgendwann, also ich habe nie was gesagt, ja, aber wir hatten regelmäßig Kontakt und irgendwann, einige Jahre später, war dann mal das Thema und dann habe ich gesagt, wir haben da nie drüber gesprochen, ich habe dich nie drauf angesprochen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, das war deine Aufgabe. Also das fand ich, ich habe mich am Anfang zumindest nicht gut gefühlt, dadurch, dass ich nichts gesagt habe, aber ich auch nicht wusste, wie ich reagieren sollte, weil ich auch immer ein bisschen das Gefühl hatte, dass könnte ja auch so sein wie bei den Kindern, wenn die stürzen. Ne? Man muss nur oft genug sagen, tut's weh, ne? Dann tut's weh. Aber das fand ich auch sehr, sehr schön. Also dass man dafür nicht verurteilt wird, wenn man eben nicht reagiert, sondern dass das, ja, es ist völlig in Ordnung. Du hast vorhin, deswegen erzähle ich das, weil du vorhin gesagt hast, man hat wahrscheinlich auch zu hohe Ansprüche an den Freundeskreis. Hat sich da was geändert? Du hast zwar gesagt, du hast aussortiert, aber auch so in dem, was man erwarten kann oder erwarten darf.
Ja, also eine Freundin hat bis heute noch gar nicht geschrieben. Und das ist wahrscheinlich mit dieser Erwartungshaltung, was ich gehofft habe, dass vielleicht doch. Mittlerweile im Nachhinein denke ich mir, jetzt sind ja auch schon ein paar Jahre vergangen. Vielleicht war ich auch zu hart, weil die Erwartungshaltung so groß war. Aber im Nachhinein, sie wusste es wahrscheinlich gar nicht besser, weil sie mit diesem Thema noch nie konfrontiert worden ist. Manche Leute wissen gar nicht, soll ich jetzt was sagen, soll ich jetzt nichts sagen, wie verhalte ich mich? Ich habe das noch nie gehört, oh Gott, und gerade dieses Thema Tod ist ja oft immer, wenn jemand verstirbt, man redet am besten gar nicht drüber, weil dem geht's nicht gut, das ist ja eh, man versucht die Person abzulenken. Und da war wahrscheinlich dann wirklich bei einer Freundin der Gedanke da, ich weiß gar nicht, damit umzugehen. Deswegen sage ich vielleicht auch gar nichts. Vielleicht ist es auch besser, dass ich gar nichts sage, weil dann sage ich vielleicht nur was Falsches.
Und was für eine Reaktion hättest du dir von ihr gewünscht?
Also ich hätte mir vielleicht einfach nur ein Emoji gewünscht oder einfach nur, ich denke an dich. Also wirklich nichts. Also es hätte kein Anruf sein müssen, es hätte keine SMS sein müssen mit einem riesenlangen Text, sondern einfach nur vielleicht, ich denke an dich. Punkt.
Aber das ist, glaube ich, die Frage für die, die dicht betroffen sind. Ne? Ist es besser, nicht zu reagieren oder reagiere ich mit der Angst, falsch zu reagieren?
Ich weiß es nicht, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, wie es auch einem vorgelebt wird. Also war natürlich dann auch, als der Bauch dann weg war, ein paar Tage später, musste ich ja meinen Erstgeborenen ja in den Kindergarten bringen. Und klar, da wussten ja auch alle, die ist hochschwanger und auf einmal, da ist kein Bauch mehr da. Da waren auch welche, die mir gratuliert haben, auch super, wusendes Kind, die das natürlich nicht wussten. Und es gab andere Mamas, die man halt so zwischen Tür und Angel mal gesehen hat von einer anderen Gruppe, die da nur da standen. Da liefen die Tränen und die haben nur gesagt, sie braucht nichts sagen, sie will mich einfach nur umarmen. Es braucht keine Worte. Vielleicht wünscht man sich einfach auch mal nur so Gestiken. Und aber wie gesagt, ich glaube, dass es einfach von der Gesellschaft, je nachdem, wie man aufwächst, wie die Eltern oder die Familie damit mit solchen Themen umgeht, dass die das so mitbekommen und so lernen, weil die selbst damit noch nie so arg konfrontiert worden sind, was man da macht. Ist es jetzt besser, was zu sagen oder ist es besser, nichts zu sagen?
Ja, zumal es dann ja auch Todesfälle sind, die eben nicht jenseits der 70 stattfinden.
Genau, genau. Ja, es gibt ja aber auch andere Schicksale, wo der Vater vielleicht ein Familienmitglied früh verstirbt, Bruder, Schwester, Autounfall, sonstiges. Klar, kann man das mit dem jetzt nicht vergleichen. Aber wenn man halt mit dem Tod noch nie so richtig konfrontiert wird, dann weiß man vielleicht auch gar nicht, damit richtig umzugehen oder was man sagen soll. Genau.
Wir wissen aus der psychotherapeutischen Forschung, dass Einsamkeit oder die empfundene Einsamkeit einer trauernden Person sich negativ auf den Trauerprozess auswirkt. Also dass dann beispielsweise anhaltende Trauerstörungen sich daraus entwickeln können, wenn man eben nicht dieses Gefühl hat, ich bin vielleicht noch in ein soziales Netz gut eingebunden oder es gibt halt für mich empfundene passende Reaktionen, wie auf so ein Schicksal reagiert werden kann. Hattest du das Gefühl, dass die Situation, in der du damals warst, dann auch gesundheitlich, sowohl körperlich als auch psychisch, einen Einfluss hatte für dich? Vielleicht halt auch aufgrund dieser bestehenden, ja, sozialen Reaktion, die du gerade so beschrieben hast?
Also körperlich eigentlich nicht, aber psychisch auf alle Fälle. Also ich habe mir dann auch Hilfe gesucht, weil ich gemerkt habe, man hat zwar Freunde und man redet drüber, aber man muss ja trotzdem funktionieren, weil man ist ja eigentlich einsam, weil es fehlt ja ein Familienmitglied. Aber man ist ja trotzdem noch eine Familie von der ersten Geburt. Also man ist ja eine Familie. Und ich habe dann schon gemerkt, dass ich da viel mit mir im Zwiespalt war. Eigentlich wollte ich alleine sein, aber eigentlich will ich ja funktionieren. Ich will ja auch dem Erstgeborenen versuchen, so viel wie möglich positiv da gegenüberzustehen, um ihn nicht den Schmerz spüren zu lassen, dass was passiert ist. Und oder auch meinem Partner gegenüber, also meinem Mann hauptsächlich auch, der dann auch dann natürlich auch noch mit zu Zeiten Corona auch zu kämpfen hatte. Und da habe ich mir dann Hilfe geholt.
Und das war für dich der passende Weg, wo du das Gefühl hast, das hat dir dann auch für deine psychische Gesundheit langfristig geholfen?
Ja, definitiv. Also ich würde jedem, der durch einen Trauerprozess die Einsamkeit verspürt, immer, also ich persönlich immer versuchen, den Weg der Therapie einzuschlagen, weil es halt wirklich, also egal in welcher Situation, klar, es gibt verschiedene Trauerbewältigungen, aber mir persönlich hat die Gesprächstherapie sehr gut geholfen. Ich hatte auch eine ganz tolle Therapeutin, die auch in dem Bereich viel tätig war mit der Thematik Einsamkeit und natürlich Depressionen, die durch ein Trauma von einem Verlust ausgelöst worden sind. Und die hat mir wirklich sehr gut geholfen.
Hat die auch dabei geholfen, dass du von liebevoll, also du sagst selber, dass du liebevoll von deinen Dämonen sprichst, dass man das so auf so eine intellektuelle Ebene hieven kann? Also ist das ein Ergebnis von solch einer Therapie?
Ja, weil Depressionen sind ganz normal. Also es gibt ja verschiedene Art von Depressionen. Und durch das, dass es von diesem Trauma ausgelöst worden ist, konnte sie genau sagen, wie meine liebevollen Dämonen aussehen, beziehungsweise sie konnte genau definieren, jetzt kommt eine Welle oder wie wenn man beim Badewannen, wenn man eine Badewanne hat und man zieht einen Stöpsel raus und die Badewanne ist voll und das Wasser läuft ab, dann hat man wie so eine Art Strudel, der einen nach unten saugt. Das konnte sie sehr gut beschreiben. Also da war wirklich die intellektuelle Art und Weise, wie sie mir alles beschrieben hat, was kommt, was passiert, war immer sehr, sehr gut beschrieben.
Aber auch für dich eben eine Hilfe.
Ja, definitiv, definitiv.
Denn du hattest im Vorgespräch gesagt, dass das so alle 30 bis 40 Tage, dass dich deine liebevollen Dämonen besuchen kommen. Ja, kündigen die sich an?
Moment, also ich klopfe auf Holz, momentan wirklich nicht. Also ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Ich würde jetzt sagen, fast ein Dreivierteljahr. Also Weihnachten rum ist mir wieder klar geworden, da waren sie dann da, haben mich besucht. Und ich lasse es dann auch immer gern mal zu, weil man sagt, wenn die da sind, man soll sich damit auseinandersetzen, man soll aber auch versuchen, dagegen anzukämpfen. Und dagegen anzukämpfen ist das Beste, in die Gesellschaft zu gehen, das, was man eigentlich nicht möchte. Man möchte einsam sein, man möchte alleine sein, man igelt sich ein, man geht ins Schneckenhaus zurück und das soll man eigentlich nicht machen. Man soll wirklich das machen, sich konfrontieren mit Leuten, sich mit Leuten unterhalten, rausgehen. Und ganz wichtig, Sport. Also wirklich viel Sport machen, was für mich am Anfang sehr schwierig war, nach der toten Geburt und nach der Einsamkeit, nach den Depressionen. Aber ich mache jetzt wieder ein bisschen mehr Sport und ich merke durch das, dass ich viel Sport mache und auch viel rausgehe und wieder unter Leuten komme und natürlich auch die der Lebenswille wieder da ist, dass das mir gut tut und somit werden sie immer weniger. Sie besuchen mich ab und zu noch, aber dann sage ich auch schön, dass ihr wieder da wart. Ihr könnt jetzt wieder nach Hause gehen und wir sehen uns dann hoffentlich irgendwann erst wieder in einem Jahr.
Aber merkst du, ui, da ist was im Busch? Oder ist das so von einer Stunde zur nächsten?
Puh. Also es ist immer situationsbedingt. Am Anfang war es wirklich, da habe ich dann schon gemerkt, boah, ich bin heute schlecht drauf, ich bin schon aufgestanden, war alles scheiße und alles kotzt mich an, das Telefon, schon wieder eine Nachricht, oh, die höre ich gar nicht ab, die will ich gar nicht abhören, oh, lasst mich alle in Ruhe, es klingelt an der Tür, bäh. Da merkt man dann schon so, oh ja, da bahnt sich was an. Mittlerweile ist es sehr situationsbedingt, wenn man ein Lied hört, wo einen dann traurig stimmt oder gerade auch so typisch Herbst-Winter-Thema, da merkt man dann schon so, man wird jetzt langsam ein bisschen müde und man wird jetzt ein bisschen lustloser. Da kann es dann aber relativ schnell gehen, dass dann von jetzt auch gleich irgendeine Situation passiert, wo man dann schlecht drauf ist und sich dann anstecken lässt oder sich dann angezogen fühlt von den Dämonen. Aber am Anfang war es sehr, sehr vorausschaubar oder voraussehbar, dass sie kommen. Da war es wirklich so, wie im Vorgespräch, alle 4 Monate relativ lang. Und dann wurde der Abstand immer weniger, also ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Und das jetzt, wie gesagt, jetzt schon seit Weihnachten nichts, also sehr gut.
Jetzt hast du ja zwei ganz verschiedene Situationen von Mutterschaft erlebt mit deinen zwei Kindern, deinen zwei Schwangerschaften und auch den zwei verschiedenen Geburten und den Wochenbetten, die sich dann jeweils angeschlossen haben. Und wir sind auf diese unterschiedlichen Arten von Einsamkeit, einmal das, was man ja in einem vielleicht, wie man das erwarten würde, normalen ersten Lebensjahr eines Kindes erleben würde und dann diese besondere Art der Einsamkeit, die sich dann nach der Geburt deines Sternenkindes angeschlossen hat. Gibt es vielleicht so 1, 2 Punkte, die du zusammenfassen würdest, wo du sagst, das ist der größte Unterschied zwischen diesen zwei verschiedenen Rollen von dir als Mutter, wie du diese Einsamkeit jeweils erlebt hast?
Ja, tatsächlich. Also bei dem einen war man ja einsam, aber man war irgendwo glücklich einsam, weil man hatte ja eine Aufgabe. Man hatte eine Aufgabe, um sich jemand zu kümmern. Und auch wenn man da in dem Moment irgendwo einsam war und sich einsam gelassen gefühlt hat, weil der Partner eben unterwegs war von der Arbeit aus. Und ich spreche jetzt hier nicht, der ist den ganzen Tag unterwegs, sondern ich spreche halt wirklich über mehrere Tage unterwegs oder über Wochen unterwegs. Man hat halt trotzdem eine Aufgabe. Man hat eine Aufgabe zu funktionieren und da zu sein. Und bei dem anderen Thema ist es einfach so, man fühlt sich einfach einsam, weil das, was man in der ersten Schwangerschaft erlebt hat, um da zu sein, um sich um jemanden zu kümmern, fällt beim zweiten erstmal weg. Klar, der Große war da und man hat sich auch um ihn gekümmert, aber es war doch zwei ganz unterschiedliche Sachen, weil bei dem einen war es ja ein Säugling, der war da, man konnte stillen, man ist spazieren gegangen, man ist wageln gegangen. Und beim zweiten war es ja auf einmal so, da war nichts da. Man kannte es ja vom ersten Kind, das, um was man sich bemüht und um was man sich alles kümmern muss. Und beim zweiten Kind fiel das weg. Und auf einmal war der erste ja größer, da hat man ja dann andere Sachen gehabt, um was man sich kümmern musste. Aber es war ja doch irgendwie sehr, sehr rastlos. Also ich war immer sehr, sehr mir hat die Energie gefehlt. Mir hat mein Gehirn oft Streiche gespielt, weil man ja doch hier auf einmal eine Mama gesehen hat mit einem großen Kind und mit einem Kinderwagen. Und man wusste aber eigentlich, hätte ich ja jetzt auch einen Kinderwagen. Und es war auch ganz schlimm für mich, eine Zeit lang Hochschwangere oder Neugeborene zu sehen. Also das war sehr schwierig.
Das heißt, die Einsamkeit nach deinem zweiten Kind ist vielleicht auch ein bisschen aus diesem Tabu herausgewachsen und aus dieser Erwartung, diese Mutter sein zu wollen, sein zu sollen und das aber vielleicht auch nicht erfüllen zu können?
Ja, schon.
Du hattest erzählt, dass es Anfang Dezember einen Gottesdienst gibt für die Sternkinder des Kalenderjahres. So habe ich das verstanden. Und dass du diesen Termin auf einmal jetzt vergessen hast. Nimmst du dieses Vergessen als positiv wahr?
Ja, eigentlich schon. Weil, Man selbst hat eine sehr hohe Erwartungshaltung an sich selber. Und einerseits war ich sehr traurig, oh Gott, wie konnte ich das vergessen? Aber andererseits ist es ein positives Zeichen, dass man das, was man alles hinter sich gelassen hat, was man geschafft hat, wieder nach vorne blicken kann. Und es ist ja auch nur menschlich, dass wenn man viele Termine hat oder im Gedanken ist, dass man halt einfach was vergisst. Ohne dass es jetzt sich traurig anhört oder dass man traurig sein muss. Passiert halt einfach.
Seid ihr, also wenn man auch die Familie sieht, inzwischen wieder im Alltag angekommen?
Ja, also wir sind durch unser Schicksal auf alle Fälle gewachsen, zusammen auch miteinander gewachsen, achtsamer geworden. Und feinfühliger auch, dass man halt einfach sagt, wie gerade am Anfang, wenn man sagt, boah, nee, ich habe jetzt keine Lust, ich will nicht, ich will einfach nur rumliegen, dass man halt sagt, nee, man macht das, weil man macht das jetzt einfach, weil wir sind eine Familie, wir sind froh, dass wir uns haben. Und dadurch sind wir auf alle Fälle gewachsen. Also im Sinne vom Kognitiven, dass wir uns haben.
Würdest du rückblickend heute irgendwas anders machen, um der Einsamkeit vielleicht auch vorbeugend entgegenzuwirken?
Ja, tatsächlich. Also bei der ersten Einsamkeit durch die Geburt vom ersten Kind, dass wir nicht so ein gutes Netzwerk hatten, würde ich auf alle Fälle vieles anders machen. Ich würde mehr egoistisch sein. Ich würde versuchen, mir nicht ein schlechtes Gewissen einreden zu lassen von mir selber oder von manch anderen, sondern ich würde wirklich auch versuchen, mehr Kraft und Energie für mich selber zu tanken. Und beim zweiten Thema, also durch die stille Geburt, würde ich auf alle Fälle jeden empfehlen, der irgendwie Probleme hat und versucht, sich selbst zu finden, da auf alle Fälle eine Therapie einzuschlagen oder sich Hilfe zu nehmen, egal wie die Hilfe aussehen mag.
Du hattest ja auch von einer Beratungsstelle gesprochen. Ich weiß nicht, was die in dem Feld vielleicht noch an Unterstützung bieten können, aber das würde sich vielleicht dann auch mit einer möglichen Therapie ergänzen oder wie hast du das für dich gehandhabt?
Ja, also ich habe neben meiner Therapie war ich weiterhin beim Sternkind und da gab es auch Selbsthilfegruppengespräche, wo auch die betroffenen Mütter sich einmal in der Woche oder einmal im Monat treffen. Ja, einmal im Monat ist es und man tauscht sich eben aus, es werden Themen bearbeitet und sind viele Tränen dabei, aber man merkt, wenn man da viel drüber redet, dass es einfach einem gut tut. Und das Gefühl ist halt einfach, es wird achtsam mit diesem Gefühl umgegangen und man weiß auch, wenn man was erzählt, man findet sich in anderen Erzählungen wieder. Also es ist auch, es hört sich ein bisschen doof an, man fühlt sich nicht so alleingelassen, weil man hat ja jemand gegenüber sitzen, dem ist das gleiche Schicksal widerfahren. Und oft ist es so, wenn man halt einen therapeutischen Weg einschlägt, nochmal separat, man weiß ja gar nicht, ob die Therapeutin oder der Therapeut, ob die einen wirklich versteht, was man gerade durchmacht, durch eben einen Verlust von.
Und dadurch, dass man dann Gleichgesinnte, in Anführungsstrichen Gleichgesinnte findet, wo wir wieder beim Thema sind, ist es vielleicht dann ein kleines bisschen weniger Einsamkeit.
Genau.
Durch diese Verbindung, die man dann vielleicht empfindet.
Ja, genau.
Dann, liebe Bea, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass du so offen gewesen bist.
Vielen herzlichen Dank, liebe Bea, dass du heute da warst und so ja wirklich offen, wie Hagen sagt, mit uns gesprochen hast. Dankeschön.
Ja. Ich sage auch vielen lieben Dank, Hagen und Katrin, dass ich da sein durfte und dass ich unsere kleine Geschichte erzählen kann, das Thema Einsamkeit von zwei verschiedenen Perspektiven aus.
Dankeschön.
Danke.
Diese Podcast-Serie zum Thema Einsamkeit ist eine Kooperation zwischen dem Staatlichen Gesundheitsamt Rosenheim, der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Rosenheim und dem Podcast Hallo Welt, hier Rosenheim. Weitere Informationen zu regionalen Unterstützungsmöglichkeiten und zur Prävention von Einsamkeit findest du in unserer Folgenbeschreibung. Wenn du zu deinen Erfahrungen von Einsamkeit berichten möchtest oder Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Serie hast, dann schreib uns an gesundheitsregionplus@lra-rosenheim.de. Alle Informationen und Links findest du auch nochmal in den Shownotes.